ARD.
Das ist Queer Crimes, der True Crime Podcast aus der queeren Community. Alle unsere Folgen in der App der ARD Audiothek.
Wir sprechen heute über einen Rising Star am Gay-Porn-Himmel, über seinen fragwürdigen Entdecker und einen grausamen Mord.
Wir reden über ein blutrünstiges Escort-Power-Couple, Shady Deals und den toxischen Sog aus Macht, Eifersucht und Sex in der US-amerikanischen Pornofilmindustrie. Queer Crimes. Der Mord an Porno King Cobra.
Marvin, hi.
Ach, du bist es. Hi, Irina. Schön, wieder mit dir vor dem Mikro zu sitzen. Ich kenne dich, aber vielleicht noch nicht alle. Deswegen sage ich kurz, du bist Irina, du bist Juristin und die erste Princess Charming.
So sieht's aus. Und vor mir sitzt Marvin. Und Marvin, du bist Moderator, Journalist und Podcaster.
Das stimmt. Und wir sind hier bei Queer Crimes, dem True Crime Podcast über Fälle, die irgendwie immer was mit der LGBTQIA+-Community zu tun haben.
Ja, mit der queeren Community.
So kürzen wir es und fassen wir es zusammen. In unserer heutigen Folge sprechen wir über ein, finde ich, schon dirty Business. Wir sprechen über die Pornobranche. Und das ist ein Thema, das in unserer Gesellschaft immer noch sehr schambehaftet ist. Ich meine, wer spricht schon gerne über seine Pornovorlieben? Das ist schon was Privates.
Was Intimes, genau. Ja. Und deswegen, ohne zu tief ins Detail zu gehen, trotzdem die Frage an dich, Marvin.
Also, klar. Hau raus, klar.
Wie alt warst du denn, als du deinen ersten Porno dir angeguckt hast?
Weiß ich tatsächlich nicht mehr. Jung, 16 vielleicht. Ja, heutzutage ist das wahrscheinlich schon alt. Ich glaube, das hat sich schon auch verschoben. Es war halt damals so im ITG-Unterricht, Computerunterricht, letzte Reihe, haha. Du bist das erste Mal im Internet, haha. Und jemand hat ein Porno gefunden. Und ich weiß noch damals, ich hatte ein bedrückendes Gefühl, weil es war so, ich will nicht gleich wieder die Stimmung runterreißen, aber es war so, es hat sich weird angefühlt.
Ja, aber vielleicht auch in dem Setting, oder? Wenn du da deine Kumpels um dich herum hast.
Ja, aber Porno an sich war so, weiß ich nicht, habe ich lange nicht verstanden, konnte ich auch nichts draus ziehen. War so, heute weiß ich, was es war, weil einfach so eine Nähe und Intimität in bestimmten Pornodarstellungen einfach damals gefehlt hat. Das ist heute immer noch so. Oder eben aus so einer ganz bestimmten Sicht ist. Und das fand ich irgendwie komisch, immer damals.
Ich war deutlich jünger. Ich glaube, ich war so 12, 13. Mhm. Also natürlich nicht im Interesse meiner Eltern, aber in Holland lief halt nachts, wenn der Fernseher dann noch durchlief im Urlaub, dann ja. Liefen halt auf einmal da die Pornos. Ne? Ja. Also ich fand es schon aufregend am Anfang, weil klar, jünger auch, noch irgendwie ansonsten nichts mit Sex zu tun gehabt. Also schon aufregend für so ein Kind. Aber klar, es kann auch eine Perspektive irgendwie haben, die halt nicht der Realität entspricht.
Total. Und das spielt auch heute in unserer Folge eine Rolle. Lass uns mal so ein bisschen in diese Branche eintauchen, mal so hinter die Kulissen der Pornoindustrie schauen, die sich im Laufe der Jahrzehnte, muss man sagen, auch total verändert hat. Auch darüber sprechen wir heute. Wir begegnen gleich einem fragwürdigen Produzenten, einem aufstrebenden Darsteller und einem ja, Geld- und Machtbesessenen Pornopärchen. Es wird brutal, skrupellos und es wird blutig. Bist du ready?
Sowas von. Und deswegen sage ich jetzt mal Lights, Camera, Action.
Der Tatort und die Leiche. Es ist der 24. Januar 2007. Wir sind in Dallas Township, Pennsylvania. Und da rückt die Feuerwehr aus, um einen Brand zu löschen. Sie kommen am Einsatzort, einem kleinen Haus, an. Der Eingangsbereich schon völlig ausgebrannt. Der Dachstuhl bricht unter den Flammen zusammen. Im Inneren des Hauses Chaos. Die Deckenverkleidung fällt herunter. Der riesige Flachbildfernseher schmilzt durch die Hitze. Das Ledersofa verkohlt. Die Kissen verbrannt. Und da auf diesem Sofa liegt ein Mensch. Eine verkohlte Leiche. Es ist Brian Coaches. Zusammengekauert und tot.
Okay, das Erste, was mir in den Sinn kommt, ich meine, ich mache den Podcast ja jetzt auch schon eine Weile mit dir und meine True-Crime-Antennen sagen, wenn ein Haus in Flammen steht, dann bleibst du nicht einfach auf dem Sofa liegen und machst Nickerchen, ne? Also klar, außer er hat es vielleicht nicht mitbekommen, aber irgendwie kommt es mir ein bisschen komisch vor.
So ist das. Rechtsmediziner stellen später bei der Untersuchung der Leiche fest, Brian Coaches war bereits tot, als das Feuer ausbricht. Auf ihn wurde 28 Mal eingestochen. Und seine Kehle wurde derartig heftig aufgeschlitzt, dass man hier beinahe von einer Enthauptung sprechen muss. Ne?
Ja, und es hört sich nach Übertötung an. Also 28 Mal zugestochen heißt Übertötung, du wendest deutlich mehr Gewalt an, als eigentlich nötig gewesen wäre, um den Menschen umzubringen.
Ja, und sobald es klar ist, dass es sich hier um einen Mordfall handelt, gehen dann auch die Ermittlungen los. Die Ermittler finden ein kleines, scharfes Messer, wahrscheinlich die Tatwaffe, finden dann auch das unberührte Portemonnaie des Opfers und die Schlüssel zu seinem teuren BMW. Zwei Weingläser stehen außerdem in der Spüle und so ein paar Mini-DV-Tapes, also so Mini-Videokassetten sind das, die das Opfer in einem Tresor verwahrt hat. Und auf den Tapes zu sehen ist, wie man im Behördensprech sagen würde, pornografisches Bildmaterial zu sehen.
Und Brian Coaches, ja, der ist nicht irgendein Unbekannter. Nein, Brian Coaches ist King Cobra. Das Leben von King Cobra.
Wir sprechen in dieser Folge, wenn es um Brian Coaches geht, ab sofort jetzt immer von King Cobra. Sein Porno-Label, über das wir jetzt auch gleich sprechen, das heißt Cobra Videos. Und er ist eben der Boss, King Cobra.
Ich habe ein Foto mitgebracht, Marvin. Was macht er da für so einen ersten Eindruck auf dich?
Ja, er schaut relativ freundlich, hat so dunkle, kurze Haare, hohe Stirn, rundes Gesicht. Ja, wirkt irgendwie auf dem Bild so, als hätte er ein Geheimnis, so aller, weiß ich nicht, stille Wasser sind tief oder so.
Ja, King Cobra, der wird am 28. Mai 2062 in Fairbanks, Alaska, geboren und zieht dann mit seiner Familie nach Pennsylvania. Dem jungen Cobra fehlt es an nichts. Sein Vater, der arbeitet beim Landeswirtschaftsministerium und er bringt das Geld nach Hause. Er ist als Jugendlicher dann in der Kirche noch tätig und bei den Pfadfindern. Und Cobra wird als guter Schüler beschrieben und beginnt nach seinem Abschluss, das ist im Jahr 1980, an der privaten Hochschule, dem Rochester Institute of Technology. Ja, und unter anderem, um Kunst und Design zu studieren.
So, also das Visuelle hat ihn scheinbar schon immer interessiert. Hat er ja dann gewissermaßen auch zu seinem Beruf gemacht, muss man sagen. Erzähl mir erstmal, was ist das so für ein Typ, dieser King Cobra?
Ich würde sagen, ein relativ unscheinbarer. 2001 erfährt seine Familie dann von seiner Homosexualität und bis dato versteckt er das nämlich vor ihnen. Und die Schwester sagt dazu, es war uns nie wichtig, ob Brian schwul war oder nicht, denn das war sein Privatleben und nicht unseres.
Ja, ich mag diese Formulierung überhaupt nicht, ne? Also das haben wir ja öfter schon hier bei Queer Crimes gehabt. Das drängt irgendwie in so eine verborgene Ecke. Ich finde, Heterosexualität ist ja auch nichts Privates, gehört ja zu einem Menschen dazu. Und Spoiler, so funktioniert das auch mit Homosexualität. Also natürlich, klar, dein Sexlife ist privat, deine sexuelle Orientierung auch, wenn du das willst. Aber ansonsten gehört das ja zu einem Menschen dazu.
Voll, ja. Und der Grund, warum Cobras Familie von seiner Homosexualität erfährt, ist erschreckend. Im Mai und Juni 2001 hat er nämlich was mit einem 15-jährigen Jungen, den er im Chatroom Male to Male kennenlernt. Er wird daraufhin angezeigt und am 4. April 2002 bekennt sich Cobra dann auch schuldig im Fall der Verführung eines Minderjährigen. Und danach muss er sein Leben erstmal neu sortieren. Und ja, das scheint ihm in den folgenden 3 Jahren, nämlich zwischen 2002 und 2005, irgendwie auch zu gelingen, aber dazu gleich mehr. Schon mal vorab, er scheint echt wirtschaftlichen Erfolg zu haben. Teure und protzige Karren stehen vor seinem Haus, unter anderem Maserati Cabrio, BMW SUV und V8 Aston Martin.
Ich habe auch keine Ahnung von Autos, klingt aber teuer.
Klingt teuer.
Das ist schon mal wichtig, genau.
Ja, dann ist er auch noch stets gut frisiert, trägt teure Kleidung und in seinem Handgelenk protzt oft eine Rolex.
Ja, er schläft tagsüber, arbeitet nachts, teilweise um 3 Uhr morgens fahren Autos vor seinem Haus vor. Er hat Sex im Whirlpool auf seiner Terrasse und so beschreibt das eben seine Nachbarin.
Ja, und was macht er jetzt genau beruflich? Cobra wird Pornoproduzent und herrscht über das
Cobra Empire. Am 20. September 2002 erschafft und registriert Cobra die Cobra Video LLC, also so eine GmbH übersetzt, mit ihm als Präsidenten und mit seinem Haus als Firmensitz. 3 Jahre später, 2005, registriert er die Firma dann auch in Delaware, einem US-Staat, der besonders für seine wirtschaftsfreundlichen Gesetze bekannt ist.
Und es scheint gut zu laufen, sein Business, ne?
Ja, absolut. Neben den fetten Karren, über die wir schon gesprochen haben, kann Cobra sich 2004 ein Haus für knapp $160.000 und dann ein paar Jahre später, 2006, noch eins für $225.000 leisten. Und das Haus, in dem er lebt, wo er jetzt eben sein Business steuert, das steht in Dallas Township in Pennsylvania. Totale Einöde, aber ich würde sagen eine grüne Einöde. Wenig Häuser nur, aber sehr große Grundstücke. Du hast wenige Nachbarn, aber du hast welche. Ich würde vermuten, jeder kennt jeden oder jeder kennt jeden. Sieht so ein bisschen aus wie diese Städte bei Sims, falls du dich noch erinnerst.
Ja, klar.
Genau, also ein paar Häuser, große Gärten, viel Leere. Und in so einer ziemlich tristen, verlassenen Gegend, da lebt Cobra eben. In einem braunen Holzhaus. Dunkles Holz. Sieht fast schon gemütlich aus. Wenn man das so sieht, denkt man sich, ah ja, da wohnt vielleicht ein älteres Couple schon seit Jahrzehnten drin. Verbringen da ihren Lebensabend. Aber nee, hinter dieser Holzvertäfelung befindet sich eben eine ziemlich bekannte Pornoproduktionsfirma. Und diese Firma ist unter anderem so erfolgreich, weil sie sich auf die Männer konzentriert, auf die Cobra selbst auch steht. Junge, weiße, dünne Männer, rasiert wahrscheinlich auch oder nicht behaart, unter 21.
Twink Porn, richtig?
Yes.
Also junge, dünne, unbehaarte Männer.
Genau. Und es gibt, das finde ich ganz wichtig, an diesem Punkt zu sagen, zu dieser Zeit einen anderen Pornofilmproduzenten, der Cobras Arbeit genau deshalb auch kritisiert. Und er findet ziemlich deutliche Worte. Kevin Clark heißt der. Und der sagt, es gibt zwei Arten von Leuten, die Pornos machen. Die einen machen es wegen der Arbeit, die anderen machen es wegen der Jungs. Er war ein Raubtier und Missbrauchstäter, so sagt er das. Und ballert dann auch den Satz raus, er kümmerte sich nicht um ihr Wohlergehen, also das Wohlergehen der Darsteller, er kümmert sich um ihren Arsch.
Okay, noch klarer kann man es, glaube ich, nicht formulieren.
Aber Cobra findet mit seinen Filmen sein Publikum, mal hier so ein paar Titel mitgebracht.
Ja, okay, also wir haben Casting Couch 1, Austin's Beach Buddies, ja. Outdoor Boys, Ethan's College Buddies und Campus Boys, da gab es zwei Teile, 1 und 2.
Ja.
Keine kreative Höchstleistung, klar. Aber ich finde es jetzt auch nicht direkt, das sind doch also keine Pornotitel, oder? Das schreit doch nicht nach Porn, nein.
Doch, das auf jeden Fall. Vielleicht bin ich da so 2000er Gay-Porn sozialisiert irgendwie. Doch, total.
Also ich habe schon deutlich Schlimmeres gehört.
Eine Sache müssen wir sagen, die man hier im Podcast nicht sieht, aber die sehr, sehr wichtig ist, wofür die King Cobra-Filme auch bekannt sind. In den expliziten Sexszenen werden keine Kondome verwendet. Also sogenannte Bareback-Pornos sind das, Filme, in denen ungeschützter schwuler Sex stattfindet. Und ja, die sind sehr beliebt. Ne? Aktivisten sagen aber seit den 1980ern immer wieder, ey, wir fordern Kondome für Pornoszenen. Und die müssen auch vorgeschrieben werden, um eben dieses Bild von ungeschütztem Sex nicht zu normalisieren.
Völlig zu Recht, ja. Kommen wir mal wieder zurück zu Cobras Videos. So richtig, richtig erfolgreich wird das Unternehmen nämlich erst, als 2004 ein New Face am Porno-Horizont erscheint, und zwar Sean Lockhart. Lockhart und Cobra, ja, die kommen in Kontakt. Cobra überschüttet dann Sean mit Komplimenten, schenkt ihm seine ganze Aufmerksamkeit. Und nach ein paar Testaufnahmen fliegt Lockhart dann auch schon im Februar 2004 nach Fort Lauderdale in Florida, um dort die ersten Szenen für seinen ersten Porno Every Pool Boy's Dream zu drehen. Das klingt jetzt nach Porno.
Das ist ein bisschen eindeutiger. Mit diesem Film ist nicht nur der Grundstein für eine langjährige und sehr erfolgreiche Karriere als Pornostar gelegt. Mit diesem Film erblickt dann auch dieser Charakter das Licht der Welt.
Brand Corrigan.
Wir sprechen ab sofort nur noch von Brand Corrigan. Also das ist Sean Lockhart, von dem wir gerade gesprochen haben, aber Brand Corrigan ist sozusagen sein Künstlername, sein Pornoname.
Genau. Und bevor wir darüber sprechen, wie King Cobra und Brand Corrigan zusammenarbeiten, schauen wir uns Brand erstmal ein bisschen genauer an. Und here we go. Ein Foto mal wieder für dich, Marvin.
Das ist sehr ohne T-Shirt, das Foto, würde ich sagen. So ein bisschen wie diese Abercrombie & Fitch Guys.
Ja,
so sieht der
stimmt.
aus, ne? Also vielleicht hat man die vor Augen. Ein Twink, muskulös, leichter Tan, keine Körperbehaarung, junges Gesicht, freundliches Lächeln und die Frisur wie Zac Efron.
Ja, nicht nur die Frisur, das ist Zac Efron, das ist sein Zwillingsbruder, oder?
Wir wollen keine Gerüchte streuen hier im Podcast.
Grüße an alle High School Musical Fans, also ich sehe da auf jeden Fall Zac Efron. Ja, aber ist es nicht, es ist auch nicht sein Zwillingsbruder, es ist Brand, richtig?
Genau.
Und der wird Halloween 1996 in Lewiston, Idaho, geboren. Sogar fast im selben Jahr wie Zac Efron. Der hat 3 Geschwister und wächst in einer eher ländlichen Gegend auf. Seinen leiblichen Vater, den lernt Brand nie kennen. Doch sein Stiefvater, der zieht ihn auf wie einen eigenen Sohn. Und als die Mutter sich trennt, lebt er sogar kurz bei ihm, also bei diesem Stiefvater. Und erst mit 16 scheint sich das Verhältnis zu seiner Mutter zu verbessern. Und er zieht dann in ihre Nähe, und zwar nach San Diego. Und sein großer Traum ist es damals, Filmemacher zu werden.
Ja, hat er ja auch geschafft auf eine Art, ne?
Ja, aber damit sieht das noch gar nicht danach aus, denn zwischen ihm und seinem Traum liegen noch ein paar Hindernisse, und zwar vor allem Geld. Brand muss eine Vielzahl von Nebenjobs annehmen, um überhaupt irgendwie über die Runden zu kommen. Und zu dieser Zeit kommt er dann auch mit seinem allerersten Freund zusammen. Da ist er gerade 16 Jahre alt.
Alter, bitte merken, wird später noch wichtig in diesem Fall.
Ja, mit ihm, also mit seinem ersten Freund, entdeckt Brand nun eine Welt, die er so beschreibt. Ein Lebensstil, der nicht gerade zu einem 16-Jährigen passte. Er, also der neue Freund, hatte einfach den schlimmsten Einfluss auf mich. Aber ich dachte, das ist es, was Schwule tun.
King Cobra und Brand Corrigan. Die lernen sich nämlich über Brands Boyfriend kennen, über den wir gerade gesprochen haben. Muss man sagen, ne? Brands Boyfriend ist wirklich derjenige, der eigentlich in die Pornobranche einsteigen will und kommt eben mit King Cobra in Kontakt. Die beiden schreiben und chatten. Und eines Abends liegt also Brand schon im Bett und schläft. Sein Boyfriend hängt am PC und spricht über die Webcam mit Cobra. Und Cobra scheint aber nicht so ganz interessiert an ihm. Und sieht dann, glaube ich, halt so Brand hinten im Hintergrund schlafen auf dem Bett. Mega cringe. Die kommen dann so beide über diese schlafende Person ins Gespräch. Und dann richtet er auch die Webcam auf Brand. Und Cobra ist sofort angefixt. Ne? Also so, das ist a Twink Boy of his dreams. Und dann wird dann auch die Decke weggerissen. Und Cobra sieht das alles über die Webcam. Ganz komische Situation.
Übergriffig auch.
Extrem übergriffig. Und Cobra ist aber sehr angetan von diesem jungen, hübschen Kerl. Und ich sage jetzt mal ganz bewusst nicht Mann, denn er ist damals ja 16. Und die beiden beginnen dann aber auch regelmäßig zu telefonieren, schreiben Mails und Nachrichten. Und schließlich führt Cobra dann bei Brands erstem Porno-Regie.
Also every pool boy's dream.
Genau. Was verdient man in so einem Film?
Brand jetzt? Also ich würde jetzt sagen so 500 Euro für so einen Drehtag?
Das spricht ein Fernsehprofi. Das wird von Längen von Drehtagen gesprochen. Na, ich sag die Summe einfach mal. 3.500 Dollar waren es für diesen Film.
Oh, das ist schon nicht schlecht, oder?
Naja, schon, wenn, ne? Also, wenn du Nebenjobs gewöhnt bist, keine Ahnung, wenn du jetzt kellnerst, im Service arbeitest, putzt, was wir halt alle schon mal gemacht haben, dann ist das viel Kohle für so einen jungen Typen wie Brand. Nicht so ganz unwichtiger Side-Fact. Er ist zu dem Zeitpunkt des Drehs 17 erst.
Ja, und das ist strafbar. Nämlich, wenn du Pornos drehen willst, musst du mindestens 18 Jahre alt sein. Ansonsten gilt das als Kinderpornografie.
Deshalb lügt Brand auch, was sein wahres Alter betrifft. Also klar, bei so einem Dreh müssen dann halt auch Papiere vorgelegt werden. Und die schickt er vorab via Mail. Da hat er aber so ein bisschen Photoshop-Philipp gespielt und sich einfach mal ein Jahr älter gemacht. Dokumentenfälschung, frage ich dich mal als Juristin, Irina, macht sich Cobra jetzt strafbar?
Wenn er das nicht weiß, dann nicht, nee. Hm. Also ich weiß natürlich, ich kenne ja nicht die Regularien, was wie das angeht, dass du das prüfen musst, diese Unterlagen. Aber ich würde jetzt sagen, grundsätzlich erstmal nicht. Also wer sich strafbar macht, ist auf jeden Fall Brand, das ist Urkundenfälschung. Er hat ja seinen Ausweis verändert und möchte im Rechtsverkehr über sein wahres Alter täuschen, weil er auch sonst den Job nicht bekommen hätte.
So oder so wird Brands Debüt aber ein Riesenerfolg. Gleich hinterher wird der nächste Hit produziert, Schoolboy heißt der Streifen dann. Auch hier will Cobra einen Altersnachweis. Auch hier fälscht Brand diesen Altersnachweis. Und diesmal besorgt er sich sogar eine Fake-ID, also einen Fake-Ausweis für 200 Dollar.
Ja, ganz schön gewieft, der Kerl. Ne?
Ja, und erfolgreich. Die Leute wollen Brand Corrigan sehen. Und das erkennt natürlich auch King Cobra und nimmt Brand dann unter Vertrag. Ich würde es vielleicht einen wasserdichten Vertrag nennen. Er bekommt da monatlich 75 Dollar für Telefongebühren, monatlich 150 Dollar Taschengeld, einen sogenannten Signing-Bonus. Kriegst einen Bonus, wenn du unterschrieben hast. Keine Ahnung, wie hoch der ist. Und dann noch so die üblichen Gagen pro Film. Und dann ist er damit eben exklusiv bei Cobra Videos unter Vertrag. Warum Brand sich damals darauf eingelassen hat, erklärt er später dann auch in einem Interview. Er habe keine starke Vaterfigur in seinem Leben gehabt, sagt er. Und King habe das gewusst, dass Brand sich eben in einem verletzlichen, angreifbaren Zustand befunden habe. Ja, und so sei das für Cobra einfach gewesen, sich ja quasi einzuschleichen, als diese Vaterfigur und die Position zu übernehmen.
Klingt toxisch und auch nach Machtmissbrauch auf jeden Fall.
Total. Und dann kommt es eben dazu, dass Brand unter seinem Namen eigenen Content produzieren will, also ohne Cobra-Videos. Und zur Erinnerung, wir sind Anfang der 2000er unterwegs, ja, also das Main-Business sind DVDs, die verkauft werden. Sexworker oder Darsteller, die sich auf Plattformen selbst produzieren, so wie das heute total gängig ist, gibt's halt damals eher weniger. Finde ich ganz interessant, das ist mir an dem Punkt eingefallen. Die Pornofilmproduzentin Paulita Pappel, die spricht im Podcast Sputnik Pride darüber und sagt, das habe ich nicht vergessen, dieses Statement von ihr, dass sie sagt, Menschen vor den Kameras, also darstellende Personen, die haben heute viel mehr Macht als damals im Pornogame, weil niemand wird ihnen mehr sagen, was sie zu tun haben. Ja, das war damals tatsächlich offenbar noch nicht so. Wir hören das ja auch, ne? Wieder so ein King Cobra mitmischt. Die Folge Pride findet ihr übrigens in der App der ARD Audiothek. Und Cobra, der findet Brands Wunsch gar nicht so funny und sichert sich dann auch mal schnell den Namen Brand Corrigan, also seinen Pornonamen. Das ist natürlich total tricky, ne? Die Leute kennen diesen Namen ja mittlerweile. Also der hat eine Bekanntheit, der ist Fame. Und das heißt, wenn Brand nun eigene Filme drehen oder bei anderen Pornostudios mitmachen will, darf er das nicht unter dem Namen Brand Corrigan machen. Dafür will Cobra dann auch mit seinen Anwälten sorgen. Naja, und Brand denkt sich so, na pass auf Junge, jetzt drohe ich dir mal, jetzt setze ich dich mal unter Druck. Brand droht nun, der Öffentlichkeit zu verraten, dass er bei den ersten Pornos noch minderjährig war.
Und hat damit ganz schön Nerven, weil er hängt ja auch mit drin, ne?
Ja, er zieht's aber durch. Er geht zur Polizei, Cobra wird angezeigt und muss dann alle Filme, in denen Brand minderjährig war, vom Markt nehmen. Gleichzeitig beschwert sich Brands Anwalt, dass Cobra seinen Mandanten weiterhin mit Mails und Anrufen belästigt. Brand kommt so zwar aus dem Vertrag und sucht sich einen neuen Manager, doch das mit dem Namen, das wird dann später auch nochmal zum Problem. Dieser neue Manager heißt übrigens Grant Roy.
Dass King Cobra die Rechte am Namen Brand Corrigan behält, ist wahrscheinlich auch einer der Gründe dafür, dass er im Januar 2007 sterben musste. Ja, bevor wir jetzt zum Mord kommen, müssen wir noch über ein Paar sprechen, das in diesem Fall sehr, sehr wichtig wird. Und zwar Harlow Corredra und Joe Caracas. Das Sexwork Power Couple. Marvin, du kennst das Game. Neue Person, neues Foto. Mhm. Habe ich dir mitgebracht. Links ist Harlow auf dem Bild und rechts ist Joe. Beschreib mal.
Genau, die zwei Jungs haken sich so ein. Also der eine legt den Arm um den anderen. Joe ist muskulös, bisschen feistes Gesicht, kurze Haare, kein Bart. Harlow, ja, freundliches Lächeln, auch muskulös, braune Haare. Um mal in dieser Gay-Klischee-Kategorie zu bleiben, ja, auch Richtung Twink. Und Ed Hardy-Shirt. Oh, ich habe ganz vergessen, dass es Ed Hardy mal gab. Richtig krass. Ed Hardy ist ja auch gerade wieder da, habe ich so das Gefühl. Also beide haken sich so ein, haben sich im Arm und flexen so mit den Muskeln.
Ja, gut durchtrainiert. Alter, aber trotzdem Twink. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Mhm. Ja, fangen wir mal mit Joe an. Der wird am 30. Dezember 1973 in Montana geboren, lebt dann aber in Virginia Beach, wo sein Vater nämlich bei der Navy arbeitet. Er ist beliebt, ein guter Schüler und arbeitet später auch unter anderem für die Kirche.
Ja, und es gibt eine Person, die beschreibt ihn so: Joe sei auf der einen Seite extrem freundlich und gut und auf der anderen Seite verliert er die Kontrolle. Und das habe er schon bei Menschen gesehen, die von Dämonen besessen gewesen wären. So.
Ja, und der, nennen wir es mal, dieses impulsive Verhalten, das sorgt dann wahrscheinlich auch dafür, dass er die Schule nicht beendet und auch die Arbeit bei der Kirche aufgibt. Und er sucht sich dann eine andere Beschäftigung, und zwar Pornos. Und das auch gleich vor der Kamera. Und zusätzlich arbeitet er auch noch als Escort.
Ja, queere Sexarbeit thematisieren wir in unserer Folge zu Rudolf Mooshammer. Queer Crimes natürlich alle Folgen in der App der ARD Audiothek.
Und es geht weiter mit Harlow. Der wird im August 81 in Miami geboren, ist also fast 8 Jahre jünger als Joe. Und seine Kindheit beschreibt er als Albtraum. Die Familie lebt von Sozialhilfe, von Lebensmittelmarken, also in prekären Verhältnissen, Armut. Dazu kommt womöglich noch sexuelle Gewalt durch den Stiefvater. Davon berichtet zumindest Harlow. Ja, und der Stiefvater, der wird dafür aber nie zur Rechenschaft gezogen. Im Januar 2020 beginnt Harlow dann bei der US Navy. Unter anderem ist er auch in Virginia Beach stationiert. Und dort treffen dann Joe und Harlow aufeinander. Und für ihr erstes Date treffen sie sich in einer Shopping Mall. Und für Harlow ist es sogar das allererste schwule Date ever. Daher ist er auch voll aufgeregt und weiß erst gar nicht, wie er sich so verhalten soll. Die beiden werden dann ein Paar und ziehen relativ schnell zusammen und leben auch so einen krassen Lifestyle zusammen. Man findet sie zusammenständig im Big House Gym in Virginia Beach. Dort steht Trainingsgerät dicht neben Trainingsgerät. Es geht so ein bisschen um Sehen und gesehen werden. Sie trainieren super viel, fast jeden Tag mindestens 1 Stunde. Du hast es ja auch schon beschrieben auf dem Bild, sind super ripped. Ja, und vom Gym geht's dann wieder nach Hause in ihre kleine, man könnte es eher Stadtvilla nennen.
Ja.
Dort haben sie Arbeitszimmer mit Kameraequipment und Produktionsraum. Sie schlafen im King-Size-Bett, haben eine riesengroße Dusche, Massagetisch, eigenen Spa-Bereich. Überall stehen nur die teuersten Alkohole rum, die besten Zigarren. Sie gehen täglich in teure Restaurants, geben teils tausende Dollar dafür aus. Dann tragen sie auch noch hochkarätige Klunker an den Ohren, teure Uhren, fahren teure Autos. Ich habe ein paar aus dem Fuhrpark mitgebracht. BMW M5, Corvette Z06, Dodge Viper.
Ja.
Ein Fun Fact noch dazu.
Ja.
Joe kauft sich dann auch noch so einen Mantel aus Chinchilla-Fell für mal schlappe $6.000.
$6.000, absolutes Schnäppchen. Ich würde sagen, Lifestyle of the Rich and Famous. Man hat an der Stelle vielleicht auch schon eine Vermutung, woher das Geld kommt. Bei Arbeitszimmer, da wird man hellhörig.
Ich glaube, damit liegst du richtig, denn schon bald beginnt Harlow, der sich nach seiner Navy-Zeit mit Nebenjobs über Wasser hält, auch als Escort, also nicht ganz ohne Joes Einfluss, denn Harlow wäre eigentlich lieber nochmal zur Schule gegangen. Aber Joe hatte andere Pläne für ihn. Er überredet ihn regelrecht dazu. Und so ist Harlows erster Kunde ein Mann mit einem krassen Fußfetisch. Zitat: Er wollte, dass ich mich einfach hinlege und mit meinen Füßen spiele. Er verbot mir sogar, meine eigenen Fußnägel zu schneiden. Ja, und das ist auch Harlows Einstieg dann in die Sexarbeit. Und gemeinsam startet das Paar dann einen Escort-Service und macht damit auch ordentlich Kohle. Aber was man dazu sagen muss, der Lifestyle, der kostet natürlich und deswegen haben die beiden einen großen Berg Schulden angesammelt und eine Lösung dann für das Problem, Pornos. Mhm. Und zwar unter dem Label Boy Better produzieren und vertreiben die beiden fortan Pornos.
Mhm. Boy Better heißt übersetzt was?
Ja, das ist ein Begriff, der kommt aus dem Baseball. Ich kannte den vorher auch nicht. Heißt übersetzt, also der Better ist da der Schlagmann, der Schläger.
Ja.
Heißt hier, Boy Better wäre übersetzt sehr herabwertend, Boys wegknallen, Jungen wegknallen. Doch die Einnahmen, die reichen immer noch nicht, um ihre Schulden zu tilgen.
Ja, und deswegen haben die beiden eine Idee, um ihre Pornoproduktionsfirma bekannt zu machen und der so ein bisschen so einen Push zu geben, richtig viel Kohle zu verdienen, wollen sie sich einfach den größten Namen im Gay-Porn-Business angeln und melden sich bei, genau, Brand Corrigan. Und kommen wir mal zu diesem Trio. Joe, Harlow und Brand. Die Idee hat Harlow. Er entdeckt Brand online und die beginnen dann auch miteinander zu schreiben. Harlow ist total begeistert von dem jungen Pornostar. Klar, der war auch damals total präsent in der Gay World, auf vielen Porno-DVDs mit dabei. Joe findet ihn jetzt nicht sonderlich spannend. Ist vielleicht auch so ein bisschen jealous, ein bisschen eifersüchtig.
Das habe ich bei der Recherche auch gelesen, was ja eigentlich irgendwie sich so ein bisschen widerspricht, weil Joe ist ja derjenige, der seinen Freund da in die Welt der Sexarbeit einführt. Aber er ist richtig eifersüchtig, sogar teilweise auf die Freier von Harlow.
Wir gehen mal ins Jahr 2007, da steht nämlich ein ganz wichtiges Event an, und zwar die Adult Video News Expo, also so das Treffen der Pornobranche. Alle Stars und Sternchen, Darsteller und Macher sind da. Riesengroße Hallen. Jedes Porno-Label, das auf sich hält, hat einen Standort. Das kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen wie die Venus in Berlin. Und auch mit dabei natürlich Joe und Harlow. Und eben Brand und sein neuer Manager Grant Roy, den Namen haben wir vorhin schon gedroppt. Und wer ist natürlich auch mit dem Mang? King Cobra.
Also jetzt sind alle vereint.
Ja, und die machen sich auch ein Treffen aus. Am 11. Januar 2007 laden Joey und Harlow, das Objekt der Begierde, muss man ja leider sagen, Brand Corrigan, mit seinem Manager in ein Luxusrestaurant ein, das Bellagio in Las Vegas. Dieses Bellagio Hotel ist ja schon unfassbar krass, also so ein kastenförmiger, klassischer Las Vegas hoher Bau, sieht aus wie einfach so ein riesiger Klotz Marmor. Davor so diese riesigen Brunnen, die nachts beleuchtet werden. Wir kennen diese Bilder. Hat man bestimmt schon mal in einem Film gesehen. Und allein vor diesem Hotel zu stehen, muss einfach so krass eindrucksvoll sein. Das strahlt einfach nur Reichtum, Luxus und Fame aus. Und in diesem Hotel, da ist ein Restaurant. Und da treffen sich eben Joe und Harlow, also das Pärchen. Und sie bieten dann an diesem Abend Brand einen riesigen Geldbetrag, wenn er ein paar Szenen mit Harlow drehen würde. In einigen Quellen steht, sie haben einen Betrag von $20,000 geboten.
Das ist natürlich jetzt nicht wenig. Ne? Wir vergleichen das mit 2004, da hat Brand noch $3,500 für einen Film bekommen.
Naja, ja, aber er ist halt der Star seiner Zeit und ja, ist das anscheinend wert innerhalb von so kurzer Zeit. Die Filme, in denen Brand nämlich auftaucht, werden erfolgreich und bringen halt super viel Kohle. Ein Problem nur, King Cobra hat ja eben die Rechte noch an seinem Künstlernamen, an diesem Namen Brand Corrigan. Und deswegen tritt er auch schon unter anderem Namen auf. Einer zum Beispiel Fox Ryder und wieder ein weiterer Name in diesem Game. Aber Brand Corrigan ist halt einfach weiterhin der Verkaufsschlager. Das ist der Name, mit dem er auch berühmt geworden ist. Naja, aber es gibt ja Mittel und Wege. Und dann stellt Harlow Brand bei dem Treffen angeblich eine ziemlich weirde Frage und will dann wissen, naja, was ist denn, wenn Cobra gehen und nie zurückkommen würde? Würde das den Vertragsstreit nicht lösen? Naja, und Brand und sein Manager, die kommen dann halt ziemlich beängstigt von dem Treffen wieder nach Hause, ne?
Ja, und diese Angst ist auch berechtigt, denn Joe und Harlow entwickeln einen Plan, einen Mord. Kommen wir mal zurück in die Heimat von Joe und Harlow in Virginia. Da verkünden sie dann nämlich auf ihrer Webseite Boy Better die großen Neuigkeiten. Wir haben uns mit dem Porn-Twink-Megastar Brand Corrigan zusammengesetzt und eine Partnerschaft für Dreharbeiten und eine Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Pornoseiten und beim DVD-Vertrieb besprochen.
Ja, und das gefällt King Cobra natürlich gar nicht.
Um den kümmert sich dann Harlow. Er legt nämlich einen Fake-Mail-Account an unter dem Namen Danny Molan und schickt Fotos an King Cobra. wahrscheinlich, um sich als potenzieller Darsteller in Cobra-Produktionen zu bewerben.
Interessanter Side-Fact, der mir bei der Recherche untergekommen ist, der Fake-Mail-Account oder die Adresse lautet dmbottompa@yahoo.com. Würde ich mal so frei übersetzen. Dominanter passiver Daddy. Um die Gay-Schubladen hier nochmal zu...
Ja, ich habe es nicht sofort verstanden, aber danke für die Aufklärung. Mhm. Ja, und King Crobber, der hat dann auch sofort angebissen, will mehr Fotos von dem Unbekannten und setzt ein persönliches Treffen mit ihm an.
Naja, jetzt wo er sein Zugpferd Brent Corrigan mehr oder weniger verloren hat, braucht er eben einen neuen High-Class-Pornostar, ne?
Der Abend des 24. Januar 2007... Der Mordnacht, der beginnt für Joe und Harlow in einer Fastfood-Kette in Pennsylvania. Ich stelle mir das bildlich so vor, die beiden sitzen sich da gegenüber, typische Diner-Nische, flackerndes Neonlicht von der Decke, matschige Pommes mit Ketchup auf dem Tablett, es riecht nach Frittierfett. Ich glaube, ihr seid jetzt drin. Ja, und in genau dieser Atmosphäre besprechen sie dann die letzten Details ihres Plans. Denn danach geht es für Harlow nicht ins Hotel, ausgestattet mit Gleitgel, Kondom, einer Pistole und einem Messer trifft er nun King Cobra in dessen Haus. Und die beiden unterhalten sich, sie trinken Wein und vielleicht kommen sie sich auch näher.
Ja.
Also ich stelle mir die Stimmung ein bisschen angespannt, knisternd vor, vielleicht sogar ein bisschen flirty.
Ja, rein objektiv ist ja Fakt. Harlow entspricht ja total King Cobras Beuteschema. Kann mir schon gut vorstellen, dass er von ihm angetan ist.
Ja, doch dann, von einem Moment auf den anderen, holt Harlow dann das Messer raus und schlitzt King Cobra die Kehle auf. Und er ist dabei richtig im Blutrausch, sticht insgesamt 28 Mal auf ihn ein, bis dieser dann regungslos, tot auf der Couch zurückbleibt. Ein paar Wertgegenstände, unter anderem eine Rolex, die werden dann auch noch eingesackt von ihm. Und dann geht das Haus in Flammen auf.
Und jetzt sind wir wieder ganz am Anfang dieser Folge. King Cobra ist tot, ermordet. Die Ermittler sind jetzt dem mörderischen Couple schnell auf der Spur, aber sie haben noch nicht ausreichend Beweise. Kommen wir mal zu den Ermittlungen und der Festnahme. Joe und Harlow verstecken sich über mehrere Monate. Sie verbringen 5 Monate in South Beach in Miami, verdienen da weiterhin ihr Geld mit Sexarbeit. Und Joe erzählt auch, dass sie beide zu dieser Zeit irgendwie total paranoid waren. Das hat sie aber offenbar nicht davon abgehalten, sich wieder bei Brent Corrigan zu melden, um eben weiter über eine mögliche Zusammenarbeit zu sprechen.
Boah, haben die Nerven. Also es kann doch nicht der Ernst von denen sein.
Ja, doch, haben sie aber gemacht. Und Brent sagt dann auch einem Treffen zu. Sie treffen sich also, um wieder über eine mögliche Zusammenarbeit zu sprechen und dann sogar schon erste Fotos zu machen. Das kann man doch ganz praktisch an so einem FKK-Strand machen. Tun sie dann auch. Und da liegt da dann also der Gay-Porn-Superstar nackt, zusammen mit seinem Manager und eben dem Mörder-Couple. Und natürlich sprechen sie auch über den Elefanten im Raum, über King Cobras Tod. Harlow sagt, ey, auch wenn sich das krank anhört, aber ich habe mich besser gefühlt, als ich ihn untergehen sehen habe. Es hat sich wie Rache angefühlt. Das sagt er da am Strand. Ne?
Also er gesteht den Mord an Cobra.
Na, und jetzt pass auf, die Ermittler haben alles, was am FKK-Beach gesagt wurde, mitgehört. Und jetzt haben sie genau das, was sie brauchen. Ne?
Und Brent war eingeweiht, richtig?
Genau. Brent hatte nämlich Kontakt mit dem FBI. Und die haben gesagt, ey, informier uns bitte, wenn du zu dem Pärchen Kontakt hast. Und das macht er eben auch. Am 27. April schmieden die Ermittler dann einen Plan, um letzte entscheidende Beweise für Joes und Harlows Schuld zu sammeln. Brent und sein Manager Roy sollen das Paar eben dazu bringen, den Mord an Cobra zu gestehen. Und dann lassen sie sich eben auf diese Zusammenarbeit mit den Ermittlern ein, treffen sich mit dem Paar. Bei diesem Treffen sollen sie eigentlich verkabelt werden, damit man mithören kann. Doch es gibt natürlich ein Problem. Nackt, Strand, keine Klamotten an. Wo willst du das kleine Mikro verstecken, ne?
Vielleicht im Picknickkorb? Der war ja dabei.
Das Mikro befindet sich im Autoschlüssel.
Mm.
Du als Expertin, nicht für FKK-Strände, Irina, sondern als Juristin. Darf man Verdächtige einfach abhören?
Also einfach so geht's nicht, denn das ist ein Eingriff in die Grundrechte der abgehörten Person. Und wann und unter welchen Bedingungen solche Abhörmaßnahmen zum Zweck der Strafverfolgung erlaubt sind, das ist in Deutschland, ne, zumindest in der Strafprozessordnung geregelt. Und dort wird dann unterschieden zwischen einerseits der akustischen Überwachung innerhalb und außerhalb der Wohnung. Dann gibt's noch die Telekommunikationsüberwachung, also wenn dein Handy zum Beispiel abgehört wird. Und du brauchst fürs Handy abhören oder überwachen außerhalb der Wohnung, das wäre hier jetzt unser Fallbeispiel, brauchst du den Verdacht einer schweren Straftat, also zum Beispiel Raub, Erpressung. Und wenn es um die Wohnung geht, die ist nochmal besonders geschützt nach Artikel 13 Grundgesetz, da brauchst du sogar eine besonders schwere Straftat, also den Verdacht einer besonders schweren Straftat, Mord, Totschlag. Hätten wir jetzt hier in unserem Fall auch, ne? Mhm. Und was noch wichtig ist, für alle Maßnahmen gilt immer grundsätzlich, dass sie erst nachrangig angeordnet werden dürfen, nur dann, wenn andere Mittel nicht zum Erfolg führen.
Und das heißt, das ordnet dann ein Richter an, zum Beispiel, oder wie ist das? Ja. Mhm. Okay, nachdem die Ermittler dann das Geständnis on tape haben in unserem Fall, werden Joe und Harlow festgenommen. Und bei ihrer Festnahme sagt Joe dann noch zu seinem Freund Harlow, wir schaffen das, ich liebe dich. Ja, das war das letzte Mal, dass die beiden sich irgendwie anfassen konnten.
Ja, denn nun klicken die Handschellen und die beiden sehen sich bald vor Gericht wieder. Der Prozess. Die Schuldfrage im Prozess, die ist eigentlich schon leicht beantwortet, denn die Ermittler haben ja das Geständnis on tape. Und es gibt Beweise, wie zum Beispiel Gegenstände, die aus King Cobras Haus gestohlen und bei Joe und Harlow dann gefunden wurden. Und natürlich auch das Motiv. Joe plädiert dennoch auf unschuldig. Er habe ja nicht zugestochen. Ja, und Harlow, der hält ihm auch den Rücken frei, indem er Joes Aussage bestätigt und ihm keine Schuld zuweist. Dennoch wird Joe zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit einer Entlassung verurteilt.
Manchmal verdrängt man so ein bisschen, oder? Dass es die Todesstrafe noch gibt in manchen US-Bundesstaaten. Ich habe mal nachgeschaut, die Zahl der verhängten Todesurteile im Jahr 2023 lag bei 2.428. Das sind 20% mehr verhängte Todesurteile verglichen mit dem Vorjahr. Krass.
Das war mir auch gar nicht so bewusst. Mhm. Erschreckend, ja. Ja, und im Prozess gegen Joe und Harlow kommt es dann aber doch noch einmal zu einer unerwarteten Wendung. Plötzlich plädiert Harlow nämlich auf unschuldig und behauptet, Joe habe zugestochen. Das kauft ihm die Jury offenbar aber nicht ab, denn auch Harlow wird zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit einer Entlassung verurteilt. Und später behauptet dann auch Joe in einem Interview, er habe King Cobra aus Liebe zu Harlow getötet. Das nimmt er dann später aber auch wieder zurück. Also immer
hin und her. Ja. Welche Version davon jetzt nun stimmt, wissen wir bis heute nicht genau. Doch dass Harlow und Joe für den Mord an King Cobra verantwortlich sind, das steht fest. Kommen wir mal zum Vermächtnis von King Cobra. So, also Joe und Harlow im Gefängnis, King Cobra himself tot. Wer bleibt übrig? Brent Corrigan. Halten wir mal ein Foto in Podcast rein. So sieht er heute aus, Irina.
Ui.
Wie?
Ja, er ist älter geworden. Ich versuche es mal so ein bisschen sachlicher zu beschreiben. Also not a drink anymore, also erwachsenere Gesichtszüge, sehr durchtrainiert. Sieht irgendwie aus, als würde er da irgendwie so auf einer Koppel stehen und gerade so Farmarbeit verrichten. Noch so ein Bart, Kippe im Mund. Das wäre so ein Kalenderbild.
Ja, stimmt. Ja. Total. Es gibt natürlich viele Interviews, in denen er auch heute über die Zeit damals spricht. Und ein Statement habe ich von ihm gefunden, da sagt er, ey, als ich 19 und 20 war und diese Dinge miterleben musste, war das so, als ob die Last der ganzen rauen und realen Welt auf meinen Schultern gelastet hat und mich zermalmte. Das fand ich schon krass, das mal zu lesen, so im Hier und Jetzt.
Ja, und dann mit 19, 20, ne, du bist gerade erst dabei, erwachsen zu werden. Du entdeckst dich, deine Sexualität, du gehst Beziehungen ein, du probierst dich aus und du findest eigentlich erst so richtig raus, wer du bist und auch, was du vom Leben willst.
Und ich finde es ganz wichtig, auch nochmal irgendwie seine Perspektive heute zu damals zu hören, weil da wird irgendwie auch klar, und das finde ich auch schön, dass wir das hier in der Folge nochmal sagen, es wird auch klar, dass vielleicht das auch alles gar nicht so happy und easy für ihn war, wie es immer ausgesehen hat. Das finde ich schon wichtig zu sagen, ja, wenn er irgendwie sagt, das zermalmt mich, also ja, finde ich, das nimmt mich irgendwie ein bisschen mit, wenn ich es heute so höre.
Und Marvin, was ist mit den Pornos? Dreht er die noch?
Nee, sieht nicht so danach aus. Gibt irgendwie noch einen Link zu einer Plattform, die so ein bisschen wie OnlyFans funktioniert in seiner Insta-Bio. Aber da postet er schon seit Jahren nichts mehr. Die letzten Worte in diesem Fall hat mal Brand. Er sagt nämlich, Pornos geben ihm gar nichts mehr. Und ich finde, man muss wirklich sagen, er führt ein komplett neues Leben auf eine Art. Seine Leidenschaft waren wohl schon immer Pferde und er beginnt mit Springreiten. Und auf seinem Insta siehst du das auch. Da findest du ganz viele Videos und Fotos von ihm auf Pferden.
Und noch mehr True Crime gibt's bei den Kolleginnen und Kollegen vom RBB, nämlich im Podcast Im Visier – Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Uwe Madel und Elvira Siebert schauen dort auf die Hintergründe spektakulärer Kriminalfälle aus Hauptstadt und Umland. Was trieb die Täter an und wie gelang es, sie zu überführen? Die beiden Hosts sprechen mit Ermittlerteams, Anwälten und Psychologinnen über Geschichten, die auch die Verbrecherjäger nicht mehr loslassen. Immer sonntags, alle 14 Tage, eine neue Episode. Und in der aktuellen Folge gehen sie zum Anfang der 90er Jahre. Da herrscht auf dem Berliner Immobilienmarkt Goldgräberstimmung. Und auch ein Jurist aus Düsseldorf will mitverdienen. Doch dann wird der Mann im September 1993 erschossen, im Foyer eines Hauses am Kudamm. Hatte er sich womöglich Feinde gemacht, als er Alteigentümern half, Grundstücke im Osten zurückzufordern? Die Ermittler stoßen bald auf ein ganz anderes Motiv. Eine Geschichte über Eifersucht, Habgier und einen geheimnisvollen Auftragsmörder. Im Visier, den Podcast hört ihr in der ARD Audiothek.
Queer Crimes. Der Mord an Porno King Cobra. Das war Queer Crimes, Redaktion Nastassja von der Weiden, Autor Ole Siebricht, Fact-Checking Jonas Grünwald.
Verantwortlich ist Olivia Gattermann. Queer Crimes ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks. Marvin, das war eine schöne Folge mit dir.
Gleichfalls, Irina. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao. ARD.